Hallo und herzlich willkommen zu einer absoluten Premiere. Mein Name ist Julian Reusch und ihr seid bei der ersten großen Live-Aufnahme vom True Crime Podcast Tatort Nordwesten dabei. Wir sind hier gerade im Schiermanns in Oldenburg und werden heute einen wahren Kriminalfall aus der Region besprechen. Hallo Oldenburg. Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Und natürlich kann ich den Fall nicht alleine besprechen, sondern habe dafür gute Verstärkung neben mir. Und zwar Nikolas Reimer aus dem Thementeam Polizei und Justiz der Nordwestzeitung. Moin Nico, schön, dass du da bist.
Moin Julian, ich freue mich.
Und wer unseren Podcast kennt, Tatort Nordwesten, der weiß, dass am Anfang immer so ein kleinen Teaser auf den Inhalt dieses Falls, auf dieses Thema gibt. Und das soll natürlich auch heute wieder am Anfang stehen. Und plötzlich ist da dieser ohrenbetäubende Knall, der über die Stadtgrenzen hinaus zu hören ist. Ein Auto ist zerstört, ein Wohnhaus beschädigt. Eine Bombe ist explodiert, mitten im Wohngebiet. Tatort diesmal, Wittmund. Die Polizei ermittelt, doch vor allem schweigt sie erstmal. Erstmal keine Information zu den Hintergründen. Was ist da passiert? Warum ist mitten in der Stadt eine Bombe explodiert? Es klingt irgendwie so nach einer Szene aus Hollywood. Doch dahinter verbirgt sich eine Problematik, die nicht nur Wittmund, sondern auch Oldenburg, Ostfriesland, Friesland, ja, ehrlicherweise die gesamte Region beschäftigt. Bevor wir jetzt richtig mit dieser Live-Aufnahme starten, will ich noch auf den Werbepartner für diese Folge hinweisen. Es ist, wie schon in den Wochen zuvor auch, die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut auch gerne einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Auch was es damit jetzt genau auf sich hat, dafür, Nico, bist du da. Doch ich würde sagen, lass uns einfach mal ganz vorne beginnen. Denn der Tatzeitpunkt war der 14. Mai 2023. Was ist da passiert?
Genau, es war mitten in der Nacht. Du hast das schon gesagt, ein lauter Knall ist zu hören im Wohngebiet an der Lederstraße. Kurz vor Mitternacht, 23.30 Uhr exakt. Und dieser Knall, diese Explosion, die ist so laut, das werden uns später Zeugen berichten, dass sie nicht nur in Wittmund, nicht nur in dem Wohngebiet zu hören ist, sondern auch in Aurich beispielsweise oder in Esens, also gut knapp 20 Kilometer entfernt.
Schon weit weg davon, muss man sagen, ja.
Wie das heutzutage so ist, schnell kommen Gerüchte auf, es wird diskutiert in den sozialen Medien, in den Foren. Jeder weiß ein bisschen was, jeder fügt so seine Einsicht dazu. Was sich glücklicherweise nicht bewahrheitet, ist die Befürchtung eines Zeugens, der gesagt hat, er dachte, hier bricht der Krieg aus.
Gott sei Dank sind wir hier noch nicht so weit, ja.
Für uns, also das war ein Sonntagabend für uns in der Redaktion, beginnt die Woche ganz normal, Montag, wir schauen ins Postfach, ist nichts, aber wir wissen, da war irgendwas.
Kriegt man ja mit auch einfach, ne?
Genau. Klar. Wie so üblich, unsere erste Ansprechstelle, unsere erste Ansprechpersonen sind die Polizisten. Wir rufen bei der Polizei an und bekommen da eine gewöhnliche, ungewöhnliche Reaktion. Gewöhnlich deshalb, weil sie erstmal nicht viel sagen. Also das so kurz danach bekommen wir eigentlich nie Details. Oft ist da die Rede von ermittlungstaktischen Gründen, was für uns natürlich als Journalisten immer ein bisschen doof ist.
Aber zumindest so ein paar Hinweise kriegt man ja, oder so ein paar ganz grobe Angaben, normalerweise bei normalen Fällen.
Genau, normalerweise, aber da war wirklich überhaupt nichts zu bekommen. Keine Bestätigung, kein Widerspruch, gar nichts. Es wurde nur verwiesen auf eine Pressemitteilung, die im Laufe des Tages noch kommen sollte. Das ist auch so eine Sache.
Sehr beliebt, muss man sagen, bei den Ermittlerinnen und
Ermittlern. Genau, bei den Ermittlern oder auch bei Ministerien, da bekommt man oft einen Zeitpunkt genannt und wartet und es passiert gar nichts.
Dann kommt aber tatsächlich, einfach nicht, diese Pressemitteilung.
Ja. Genau, hier in dem Fall war das so. Also es kam tatsächlich eine Pressemitteilung am Nachmittag, die allerdings noch sehr vage war. Also die Rede war von einer Explosion, von einem PKW, von einem Wohngebäude, von mehreren Angehörigen diverser Parteien, die vor Ort waren. Eine Spurensicherung fand statt bis in die Morgenstunden. Eine Sache an dieser Pressemitteilung war aber verräterisch, für uns verräterisch, weil es war keine Pressemitteilung der Polizei, sondern es war eine gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Osnabrück.
Das ist wirklich überraschend, weil Osnabrück ja eigentlich nicht für Wittmund jetzt zwangsläufig zuständig ist.
Genau, also zum Hintergrund hier im Nordwesten, ich zähle jetzt Osnabrück einfach auch mal dazu, gibt es drei Staatsanwaltschaften, Osnabrück, Aurich und Oldenburg. Und die sind erst einmal alle für Straftaten in ihrem Bereich zuständig. Also es gibt da bestimmte Bezirke, Oldenburger Land, Ostfriesland und eben Osnabrück. In Niedersachsen ist aber so geregelt, dass es Schwerpunktstaatsanwaltschaften gibt. Das heißt, das sind Staatsanwaltschaften, die gewisse Themenkomplexe bearbeiten, einfach weil es das nötig macht, zum Beispiel Clankriminalität. Und diese Zentralstelle für eben Oldenburger Land, Ostfriesland und Osnabrück ist in Osnabrück angesiedelt. Und das war für uns so der erste Hinweis, okay, ist nicht ganz gewöhnlich.
Und dass da vielleicht halt Clan-Kriminalität mit reinspielen könnte.
Genau, also zumindest irgendein kurioser Umstand. Wir recherchieren weiter im Laufe der Zeit, erfahren unter anderem, dass durch diese Detonation, durch die Explosion, sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss mehrere Glasscheiben zu Bruch gehen und dass es nicht ein gewöhnlicher PKW war, also kein Fiat Panda oder ähnliches, sondern ein BMW X6, Neupreis 100.000 Euro. Und auch das war schon wieder so ein Hinweis, okay, eventuell Clan-Milieu.
Wir haben auch Bilder vom Tatort, die wir jetzt mal zeigen können, damit auch ihr hier vor Ort das einmal sehen könnt. Für alle, die den Podcast hören, die Bilder reichen natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal Tatort Nordwesten nach. Da sieht man es so ein bisschen. Also die kaputten Scheiben oben bei dem Bild. Man sieht sehr deutlich dann auch die gesprengte Motorhaube bei diesem offenbar sehr hochpreisigen PKW.
Und durch ein Wunder ist tatsächlich niemand zu Schaden gekommen.
Ja, also das keine muss man Person. Auch sagen, ja. Genau, aber man sieht, ne, also das Auto, Motorraum zerstört, Windschutzscheibe kaputt, die Eingangstür steht offen. Also das ist jetzt hier schon auf jeden Fall etwas, was ein bisschen heftiger war.
Wir recherchieren natürlich auch weiter, haben diverse Quellen, die uns auch ein paar weitere Details preisgeben, beispielsweise zur Bombe. Diese Bombe, oder ich sag jetzt besser die Bomben, hatten die Größe etwa von einer Ravioli-Dose. Ich spreche deshalb von Bomben, weil auf Videoaufnahmen zu erkennen ist, dass ein Mann die erste Bombe platziert, so bringt sie an der Windschutzscheibe an, so im Übergang zur Motorhaube, und der Mann dann wegrennt. Und dann tut sich erstmal nichts. Also es ist keine Person vor Ort und es ist auch keine Explosion zu hören. Exakt 19 Minuten später kommt der gleiche Mann aber wieder mit einer zweiten Bombe, legt die wieder dort ab und diesmal explodiert sie tatsächlich. Nochmal einen Schritt zurück. Wir haben ja die Vermutung, dass es Clan-Kriminalität sein könnte. Am Mittwoch, also 3 Tage nach der Tat, kommt dann die nächste Pressemitteilung, wieder Polizei und Staatsanwaltschaft. Und da wird der Verdacht ja noch nicht bestätigt, aber schon erhärtet, weil da kommt dann der Leiter der Polizeiinspektion Aurich Wittmund zu Wort, Stefan Zwerg, und der sagt, vieles deutet auf Clan-Kriminalität hin.
Und auch beim Tatort selber, wir sagten ja, es war kurz vor Mitternacht, diese Detonation, die dann über die Stadtgrenzen hinaus zu hören war, hat natürlich viele aufgeschreckt, auch die Familie natürlich in erster Linie selber, die in dem Haus wohnte, dazu kommen wir später nochmal, aber dann auch beim Tatort kamen ja nochmal viele Menschen zusammen.
Auch das ist typisch, werden wir später noch erfahren, typisch für das Clan-Milieu. Und eigentlich gehen die Ermittlungen auch ganz gut los. Am Mittwoch, auch in dieser Pressemitteilung, die ich gerade erwähnt hatte, steht dann auch schon, dass noch im Laufe des Montags, also nicht mal 24 Stunden später, konnten 2 Personen aus dem Landkreis Wittmund festgenommen werden, 2 Männer. Die mussten aber wieder freigelassen werden.
Wie kam es dazu?
Es ist so, dass wenn du jemanden festnimmst, musst du am nächsten Tag diese Person dem Haftrichter vorführen. Und damit die Person in U-Haft kommt, müssen 2 Dinge erfüllt sein. Also einerseits muss ein dringender Tatverdacht bestehen, was da möglicherweise war. Es muss aber noch ein Haftgrund vorliegen, also entweder Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr, Wiederholungsgefahr. Das war offenbar nicht der Fall.
Gerade in der Kürze der Zeit, in diesen 24 Stunden.
Genau, nicht die, also teilweise kann das schon hinkommen, aber in diesem Fall war es halt nicht so. Die Ermittlungen gehen also weiter, weitere Objekte werden durchsucht. Das LKA, Landeskriminalamt, also die Experten aus Hannover, die schauen sich das Auto auch nochmal an, gucken, wo sind Explosionsspuren.
Ja, auch Sprengstoff dann offiziell ne, kommuniziert, genau, es war ist ein auch, Sprengstoffangriff.
Ist auch wichtig für die spätere Verurteilung eventuell, weil Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, das wirkt sich anders aus als, keine Ahnung, wenn man dann jetzt einen China-Böller hinlegt.
Absolut, klar.
Der erste Durchbruch gelingt den Ermittlern dann knapp 2 Monate später, also nach der Explosion, Anfang Juli, haben sie dann tatsächlich einen Haftbefehl gegen einen 20-jährigen Mann. Den nehmen sie Anfang Juli bei dessen Arbeitsstelle fest. Kurioserweise wird er aber wieder freigelassen. Der Haftbefehl wird gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Möglicherweise, weil er sich schon geständig gezeigt hat oder kooperativ zeigte. Oder aber eben auch, weil eben keine Fluchtgefahr bestand. Also er ist wieder auf freiem Fuß.
Aber das klingt jetzt ja erstmal nach einem schnellen Ermittlungserfolg. Man hat ja jemanden, der offenbar mit dieser Tat in Verbindung steht, sie vielleicht auch verantwortet hat. Da können wir uns ja meinen, okay, man hat ihn, man macht ihn den Prozess, er kommt hinter Gitter, der Fall ist geklärt.
Ja, das wäre schön, aber im Clan-Milieu ist das ganz, ganz selten der Fall, weil da sind ja ganz viele Personen involviert. Oftmals ist es so auch, dass eine Tat, also das war jetzt eine größere Tat, aber die Ermittler stoßen beispielsweise, also ich weiß, im Raum Osnabrück, da haben die irgendwie einen Verstoß gegen das Naturschutzgesetz, war es, glaube ich, klang wirklich harmlos und sind da dann über weitere Ermittlungen erst auf Rauschgifthandel in großen Stil Umfang dann, ne? Gestoßen. Und hier war es eben auch so, die Ermittler haben relativ schnell den Verdacht, dieser Typ, der kann nicht allein gehandelt haben. Möglicherweise wegen dessen Aussagen. Und im Nachhinein muss man feststellen, dass der eigentlich relativ arm dran war. Also der war ein Mittel zum Zweck, der wurde eiskalt ausgenutzt, der 20-Jährige. Und die Polizei ermittelt eben weiter, durchsucht weitere Objekte, auch im Landkreis Wittmund, ermittelt teilweise auch verdeckt und greift dann am 24. November, also knappes halbes Jahr sind wir jetzt später, greift dann nochmal zu. Diesmal sind sie sich sicher, dass sie nicht den Vollstrecker, also wir nennen ihn jetzt mal Vollstrecker, das genau. Ist derjenige, der die Bombe gelegt hat, den hatten sie ja schon, sondern derjenige, der hinter diesem ganzen Plan steckt, festgenommen haben.
Drahtzieher, wenn man so will.
Drahtzieher, Auftraggeber, wie auch immer. Mhm. Da ist ein 25-jähriger Mann, auch gegen den liegt ein Haftbefehl bevor und er muss, anders als sein Komplize, in U-Haft bleiben. Und noch etwas ist unterschiedlich bei diesen beiden Männern. Also der eine ist frei, der andere in U-Haft. Der 20-Jährige wirkt kooperativ, redet viel, räumt seine Tatbeteiligung auch relativ schnell ein. Der 25-Jährige, der Auftraggeber, der schweigt. Der sagt nichts, der bestreitet das, der bestreitet das auch bis zuletzt. Und das sind so die Unterschiede. Obwohl der Mann, der vielleicht am meisten sagen könnte zu den Hintergründen, obwohl der schweigt, ist die Staatsanwaltschaft relativ zuversichtlich, Zitat, äußerst zeitnah Anklage zu erheben. Also das ist der übliche Gang. Anklage wird erhoben, das landet beim Gericht. Das Gericht entscheidet, ob das alles stimmig ist. Dann wird es zugelassen, dann kommt es zum Prozess, Urteil, fertig. Da ist es jetzt im November und es dauert tatsächlich bis März, also nochmal knapp 5 Monate, bis die Anklage erhoben wird. Das liegt unter anderem daran, dass sich die Ermittlungen der Polizei ein bisschen ziehen und die Akten von der Polizei aus Wittmund erst im Januar, Ende Januar in Osnabrück eintreffen.
Jetzt finde ich auch mal der Punkt, wir haben jetzt zwei Tatverdächtige, sage ich mal. Einmal den Drahtzieher, der erstmal in U-Haft sitzt und den, wir nennen ihn Vollstrecker, der offenbar ja sehr gesprächig war und auch ein bisschen kooperiert hat mit der Polizei. Ich finde, jetzt ist vielleicht auch mal der Punkt, wo wir ein bisschen über die Hintergründe dieser Tat sprechen müssen. Allen voran vielleicht auch die Frage, wer lebte jetzt eigentlich in dem Haus, wo die Bombe gezündet wurde?
Ja, also wir waren natürlich in der Zwischenzeit aktiv, wir haben weiter recherchiert. In dem Haus lebte eine Frau mit ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter. Und ganz kurios, wir hatten relativ kurz nach dieser Explosion schon mit der Frau Kontakt, ohne zu wissen, dass sie das Opfer war.
Wie kam das?
Die hat uns eine E-Mail geschrieben, also wir haben vorhin die Bilder gesehen, wir haben berichtet über die Explosion und hatten da auch Bilder von dem Haus gezeigt. Und da kam die Zuschrift, ja, wir mögen noch bitte dieses Bild wieder entfernen, man könnte da Rückschlüsse auf den Wohnort ziehen. Und also sie hat nicht klar gesagt, dass sie das Opfer ist. Aber wir bekommen solche Nachrichten halt häufig.
Eigentlich täglich, muss man sagen.
Genau, dass irgendjemand sich an dem Bild stört, teilweise auch, weil es im Schlechten nicht aufgenommen ist, wie auch immer. Ja. Was wir natürlich nicht immer machen können. Und in dem Fall haben wir das auch nicht ernst genommen, haben es aber dann trotzdem geschafft, nach den Monaten wieder mit ihr Kontakt aufzubauen. Und dann hat sie einen ganz spannenden Satz gesagt, der für uns natürlich ausschlaggebend war, da weiter dran zu bleiben. Sie hat gesagt, das Ganze war ein Racheakt.
Racheakt, das ist natürlich auch irgendwie so ein Begriff, wo man denkt, so, okay, da muss ja echt viel hinterstecken. Was hat es mit dem Racheakt auf sich?
Um das zu verstehen, muss man die Hintergründe der Frau und ihrer Familie ein bisschen besser kennen. Also Das ist eine Frau, die ist, würde man sagen, vielleicht geschäftlich sehr umtriebig in Ostfriesland. Die hat mehrere Immobilien, in denen Gastronomie betrieben wird. Unter anderem in Wittmund, aber nicht nur in Wittmund. Auch an der Nordsee, auf einem Campingplatz im Landkreis Wittmund. Ich will jetzt nicht näher auf
nicht zu genau werden.
Genau, ja. Es gibt nicht so ganz viele im Landkreis, aber eine dieser Immobilien, wo Gastronomie betrieben wird, wo ein Restaurant ist, ist eben auf so einem Campingplatz in Wittmund.
Jetzt haben wir ja mehrere Stichworte. Also einmal die Aussage Racheakt, eine Bombe, die bei ihr vor dem Haus explodiert ist, an ihrem Auto explodiert ist und jetzt ein ominöser Campingplatz. Wie passt das alles zusammen? Das klingt ja erstmal sehr wild.
Ja, also was da jetzt schon mal klar wurde, ist, dass sie offenbar erfolgreich ist geschäftlich. Und bei der Frau sprechen wir von einer sehr großen Familie. Und wenn man die Clans verstehen will, muss man auch verstehen, dass das Patriarchat herrscht, dass Ehre sehr wichtig ist, dass der Zusammenhalt sehr wichtig ist. Und diese Frau hat eben einen Halbbruder. Und dieser Halbbruder will natürlich auch ein Stück von dem Kuchen abhaben.
Von ihren Geschäften.
Von ihren Geschäften, von ihrem Erfolg. Ja. Ihm geht es natürlich um Geld. Und er will von dem Kuchen insofern was abhaben, dass er als Pächter bei diesem Restaurant auf dem Campingplatz eingesetzt werden will, ohne aber dafür was zu zahlen. Also er möchte dort der Inhaber sein.
Möchte abcashen.
Ja, genau. Ohne selbst zu zahlen. Mhm. Was seine Schwester ablehnt. Die lehnt das aber gar nicht mal aus finanziellen Gründen ab. Also ich glaube, so wie ich sie verstanden hatte, wäre sie dazu durchaus bereit gewesen. Vielleicht nicht so als Pächter, aber ihn da irgendwie zu installieren. Aber sie hat die Vermutung, dass er irgendwie illegale Geschäfte dreht. Und damit will sie nichts zu tun haben. Da kommen wir später auch nochmal dazu, dass das an sich schon mal so eine Abgrenzung von der Familie sehr schwere Folgen haben kann.
Da muss man vielleicht auch mal kurz sagen, bei ihr auch ganz deutlich sind keine illegalen Geschäfte bekannt. Ne? Also sie ist da so ein bisschen außen vor.
Genau, nicht bekannt. Also wir haben tatsächlich im Laufe der Berichterstattung eine Zuschrift bekommen von einem Mann, der schlimmste Vorwürfe dieser Frau unterstellt hätte. Und wie das so häufig ist, die Beschuldigten, die sagen dann, wir Medien sollen ja mal die wirkliche Wahrheit berichten. Und diese Frau hätte Feuer gelegt in einer ihrer Wohnungen, um mit dem Versicherungsgeld dann eben das zu renovieren. Die würde irgendwie als Schleuserin arbeiten, würde mit der Ausländerbehörde unter einem Dach stecken. Den Vorwürfen sind wir natürlich nachgegangen, aber da war nichts dran. Also Polizei kannte diese Vorwürfe auch, da war nichts dran. Trotzdem hat das alles sehr für Unmut gesorgt. Das war im Frühjahr 2022 die ganze Sache.
Genau, wie dann der Halbbruder auch reagiert. Ne? Also er wurde ja abgelehnt von ihr.
Genau, wird abgelehnt in der Familie. Also nicht nur bei dem Halbbruder, sondern innerhalb der Familie herrscht schon. Also man muss sagen, diese Frau, die hat sich ein bisschen abgekoppelt von dem größeren Teil der Familie. Und der größere Teil war natürlich not amused von dieser Entscheidung. Und es kam dann dazu im Frühjahr 2022, dass Autoreifen schon mal zerstochen wurden. Und die Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen wurde. Danach kühlte sich das aber alles wieder so ein bisschen ab. Spannend wird es dann ein Jahr später. Also da sind wir dann schon relativ zeitnah an der Explosion dran. Die Frau möchte einem anderen Familienmitglied, ihrem Neffen, wieder auf die Beine helfen. Dieser Neffe, der war wegen Drogendelikten, Drogengeschäften auf die schiefe Bahn geraten. Der war auch im Gefängnis. Und als er freikam, hat sie sich gesagt, gut, ich helfe ihm irgendwie auf die Beine. Er kann bei mir eben in diesem Restaurant auf dem Campingplatz arbeiten. Er muss sich aber benehmen, weil sie wusste ja von seiner Vorgeschichte. Er jobbte da auf Minijob-Basis. Das Problem war, dass er erwischt wurde am Deich mit einem Joint und dass auch Gäste des Campingplatzes und des Restaurants davon mitbekommen haben. Und das war für sie ein No-Go. Sie hat ihm gekündigt und das führte so zur Eskalation.
Dann ging es auch noch darum, dass er nach der Kündigung noch gesagt hat, naja, ich hatte doch irgendwie einen Festvertrag, was sie auch verneint hat. Da ging es, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen rum. Und er hat noch den Vorwurf erhoben, dass es um ausstehende Zahlungen geht, aber um wirklich überschaubare Beträge.
Wir sprechen über 200, 300 Euro. Ja. Also in keinem Verhältnis zu einer Autoexplosion. Wie gesagt, der Streit ist dann eben eskaliert, insofern, als dass kurz danach diese Explosion erfolgte. Und ja, die Zusammenhänge liegen auf der Hand. Der Neffe, der gekündigt wurde, stellte sich dann später heraus, war derjenige, der 25-Jährige, der Auftraggeber, der das alles initiiert hatte.
Und der saß dann ja auch in U-Haft, also es war genau dieser Mann.
Und man muss wurde ja auch dann auch später, da kommen wir gleich noch drauf, wurde auch verurteilt.
Genau, das ist auf jeden Fall auch noch passiert. Und für die Frau war es ja auch besonders emotional, da jetzt nochmal zurück zum Tatzeitpunkt, der auch ihre Tochter noch mit in dem Haus war.
Sie war nicht nur mit im Haus, sie war auch noch wach. 23.30 Uhr, relativ ungewöhnlich für eine, also die Tochter war, glaube ich, 11 oder 12 Jahre alt. Sie war aber deshalb wach, weil sie am nächsten Tag Geburtstag hatte. Und die Mutter und die Tochter haben den Geburtstag vorbereitet, als das dann explodiert ist, diese Autobombe. Und das auch nochmal, also wie durch ein Wunder. Es hätte ja auch sein können, dass jemand
gerade mal Müll rausbringt oder was auch immer.
Genau, das hat der Staatsanwalt auch während der Gerichtsverhandlung gesagt. Wenn hier irgendjemand zu Schaden gekommen wäre, würde man jetzt nicht hier, also das wurde alles vor der Jugendkammer verhandelt, wegen des Alters des Vollstreckers, der erst 20 war. Ja. Wenn da jetzt irgendwer zu Schaden gekommen wäre oder gar gestorben wäre, hat er gesagt, wären wir jetzt nicht hier, sondern vorm Schwurgericht. Und Schwurgericht, das sind die Fälle, die wirklich hart sind, also Mord, Totschlag und wo es die langen Strafen gibt. Eine Sache noch, um das zu beschreiben, wie schlimm das für die Tochter gewesen sein muss. Wenn wir Gespräche führen mit Personen, dann schreiben wir nicht jedes Wort auf. Aber ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben ein Zitat. Sie sagt, ihre Schreie werde ich nie vergessen, die sind mir bis ins Mark gegangen.
Das muss ja fast traumatisierend sein.
Das vergisst man nämlich häufig auch. Es kommt zwar im ersten Augenblick niemand zu Schaden, aber was das Ganze mit gerade jungen Menschen macht, und ich glaube, da hilft auch die Maßnahme nicht, die die Frau dann eingeleitet hatte. Sie hat einen neuen Zaun um das komplette Grundstück gebaut, sie hat neue Sicherheitskameras installiert, sie hat Bewegungsmelder. Ja, das mag vielleicht ein bisschen Sicherheit suggerieren, aber ob das wirklich was bringt. Ja,
sowas verhindern kann es wahrscheinlich nicht, auch wenn vielleicht ein bisschen Gefühl da ist, sicherer zu sein. Genau. Kurze Werbung. Werbung Ende. Aber jetzt sind wir natürlich soweit, die Polizei hat ermittelt. Die Staatsanwaltschaft war auch überzeugt, hat Anklage gegen die beiden Männer, gegen den Vollstrecker und den Drahtzieher erhoben. Doch so deutlich das jetzt zu klingen scheint, so unterschiedlich waren ja dann auch die beiden Männer vor Gericht oder wie sie sich geäußert haben.
Ja, ziemlich unterschiedlich. Aber bevor wir darauf kommen, nochmal eine Sache so allgemein zur Beobachtung während des Prozesses. Der war schon für Clan-Kriminalität, Clan-Milieu relativ ungewöhnlich. Also wir waren schon bei ein paar hier aus der Region. Das ist normalerweise so, da ist der Gerichtssaal rappelvoll. Also da sind 20, 30, 40 Familienangehörige, die meistens zum ersten Mal von den Taten hören.
Kann auch emotional werden schnell.
Es wird emotional, es wird reingerufen, was auch nicht gern gesehen wird vor Gericht. Das war da alles nicht so. Es war also wirklich wie jeder andere Prozess. Wie du schon gesagt hast, wenn wir über den Prozess sprechen, müssen wir das zweiteilen, weil es gab die Wahrheit des Vollstreckers und die Wahrheit des Auftraggebers. Und es macht Sinn, mit der Wahrheit des Auftraggebers anzufangen, weil dessen Wahrheit vielleicht nicht ganz so wahr war.
Wollte ich gerade sagen. Wie viel Wahrheit da dran ist, naja, wir werden es ja gleich hören.
Also ich glaube, da war gar nichts dran. Also ja, er hat
ich auch.
Zuerst einmal behauptet, wenig überraschend, dass er damit nichts zu tun hat. Er hat gesagt, er war an diesem Abend in Shortens bei einem Freund, was auch so zeitlich gar nicht möglich war. Das wird man später nochmal erfahren. Also er war in Shortens, hat behauptet, dort gewesen zu sein. Und irgendwann dann so also Tatzeitpunkt war 23.30 Uhr, irgendwann kurz nach Mitternacht.
Nach der Explosion also schon.
Genau, hat sein Bruder angeblich angerufen und
ihn informiert,
dass da was ganz Schlimmes bei der Tante passiert ist. Und ja, alles nicht so schön. Der Freund wurde natürlich auch verhört während des Prozesses oder vernommen. Und der hat das alles so bestätigt.
Also du guckst schon so.
Ja, also ich frage mich halt vor Gericht, wie man dazu kommt, wenn man weiß, es gibt so viele Indizien, die dagegen sprechen, warum man so eine Lüge dann aufrechterhalten will. Was der Freund zum Beispiel nicht mitbekommen haben will, ist, dass der Auftraggeber, also sein Kumpel, der angeblich vor Ort war, Minuten vor der Explosion sehr rege mit dem Drahtzieher, mit dem Vollstrecker telefoniert hat.
Auch das, mehrmals, glaube ich.
Ja,
ne?
Das haben Aufzeichnungen oder Kommunikationsdaten gezeigt. Die haben hin und wieder hin und her telefoniert und das will der Freund nicht mitbekommen haben. Ein angebliches Alibi will auch die Freundin des Beschuldigten gebracht haben. Die hat gesagt, ja, das stimmt schon, also wir waren in Shortens. Sie kann sich aber nicht mehr an so viel erinnern. Nur an irgendeine Autofahrt nach Wittmund und Schuld daran wäre irgendwie Drogenkonsum und sie hat Erinnerungslücken.
Die Erinnerungen seien vernebelt gewesen, hat sie gesagt, wo auch immer dieser Nebel herkam.
Ja, bestimmt nicht von dem Wetter.
Glaube ich auch. Und diese Aussagen, die dann ja auch der Drahtzieher vor Gericht gemacht hat, stehen ja zusätzlich noch im Widerspruch mit seinen Handydaten, weil die wurden ja auch ausgewertet und die haben festgestellt, Freundchen, du warst woanders.
In Wittmund. Und du warst nicht erst 1-2 Stunden nach der Explosion in Wittmund, sondern du warst kurz danach und kurz davor in Wittmund und sogar relativ nah am Tatort. Und das deckt sich auch mit den Aussagen des Vollstreckers. Ob da alles hundertprozentig stimmt, weiß man auch nicht. Aber das war schon deutlich näher an der Wahrheit dran. Er hat es so geschildert, dass er kontaktiert wurde und gefragt wurde mit dem Zitat, willst du geile Party machen? Er hat dann zugesagt, ohne zu wissen, was mit geile Party gemeint ist. Und hat dann die Ankündigung bekommen, denen, also den Bewohnern der Lederstraße, eine Überraschung zu bereiten. Ja. Mhm. Der wurde dann abgeholt vom Auftraggeber, wurde so etwa 200, 300 Meter vom Tatort abgesetzt und mit einer ersten Bombe losgeschickt. Während des Prozesses kam raus, dass er dachte, es wäre eine Farbbombe gewesen.
Da müssen wir auch mal kurz drüber sprechen. Also eine Farbbombe, wenn ich jetzt mal an meine Kindheit zurückdenke, das ist für mich so eine Art wie so eine Wasser, weißt du, so von so eine Wasserbombe, so ein bisschen. So die Richtung geht das für mich. Aber ich sag mal, zwischen einer Farbbombe oder beim Holy Festival so diese Farbbomben zu einer, naja, Ravioli-großen, dosengroßen Bombe, die wirklich Sprengstoff hat. Also auch als Laie, wenn ich noch nie einen richtigen Sprengstoff gesehen habe, würde ich sagen, den Unterschied könnte man vielleicht erkennen.
Also ich habe ehrlicherweise als Kind nicht mit so viel wie du mit Bomben hantiert.
Farbbomben waren. Meine Eltern haben sich gefreut.
Aber dafür haben wir ja die Experten vor Gericht. Auch der Staatsanwalt hat gesagt, sag mal, sie müssen doch gewusst haben, dass das nicht irgendwie ein bisschen nur blubbert und dann Farbe an der Wand ist, sondern dass das hochexplosiv ist. Also wie gesagt, der war tatsächlich, glaube ich, das arme Opfer. Er war ja auch in der Drogenszene aktiv.
Ist auch so ein bisschen die Frage jetzt, die sich da aufdrängt. Warum hat der überhaupt mitgemacht, wenn er genau in dieser ganzen Geschichte ja eigentlich nicht involviert war in diesem Stress?
Also er ist kein Familienmitglied. Er wurde halt angeworben. Mutmaßlich haben die sich im Gefängnis kennengelernt, als beide inhaftiert waren. Ja, er wurde halt gelockt mit dieser geilen Party und ihm wurde ein bisschen Kokain in Aussicht gestellt. Und
das hat ihn schon gereicht?
Möglicherweise, offenbar, ja.
So plump das klingt.
Ich weiß auch, also vielleicht wurde ihm auch gesagt, es ist nur eine Farbbombe. Er hat das geglaubt.
Ja.
Auf jeden Fall war das der Anreiz, da mitzumachen.
Damit hat man jetzt die beiden Aussagen, die eine etwas glaubwürdiger, die andere etwas weniger glaubwürdig. Lass uns doch langsam mal zum Urteil springen. Denn es ist ja nun mal auch so, dass das Gericht nur einer Aussage gefolgt ist, überraschenderweise nicht vom Drahtzieher.
Ganz genau. Bestraft wurden beide. Der Vollstrecker kam aber deutlich besser weg. Der hat 2 Jahre auf Bewährung bekommen, unter anderem auch deshalb, weil er halt sich kooperativ gezeigt hat und zur Aufklärung des Falles beigetragen hatte. Das ist üblich. Ist aber auch das Maximum schon. Also man kann nicht 2 Jahre und 1 Monat auf Bewährung bekommen, sondern alles über 2 Jahre ist sofort Gefängnis. Also 2 Jahre, da hat man dann schon die maximale Möglichkeit einer Bewährungsstrafe ausgereizt.
Aber da kam er ehrlicherweise noch gut weg, ne? Der hat eine Bombe gelegt vor dem Wohnhaus und kam in eine Bewährungsstrafe davon. Muss man sagen, unterm Strich
gut. Ja, im Vergleich zum Drahtzieher auf jeden Fall. Der hat nämlich 8 Jahre bekommen. Nicht nur aber wegen dieser Herbeiführung der Explosion, sondern auch wegen anderer Taten, die er im Vorfeld oder in früheren Monaten, Jahren begangen hatte, die eben aber noch nicht abgeurteilt wurden. Das waren beispielsweise Raub, Widerstand gegen Beamte, 4-mal fahren ohne Fahrerlaubnis, 1-mal auch dabei mit zu viel Alkohol. Also der sitzt meines Wissens nach immer noch.
Damit haben wir jetzt die Urteile und wir hatten es jetzt auch schon ein paar Mal anklingen lassen, dass das ja in Verbindung zum Thema Clan-Kriminalität steht. Da drängt sich natürlich irgendwie auch die Frage auf, was an diesem Fall war jetzt auch typisch für das Thema Clan-Kriminalität. Und diese Frage haben wir mal einen Experten gestellt.
Typisch für Clan-Kriminalität war in diesem Fall das absolute Missverhältnis von dem Anlass der Tat und dem Maß der Gewaltanwendung, die hier an den Tag gelegt wurde. Der Anlass war eine hier winzige Streitigkeit um verhältnismäßig hier wenig Geld. Und die Tat selber war die Sprengung eines Luxus-PKWs, also ein richtig dickes Ding.
Nico,
wie wir es angesprochen hatten, eben diese 200-300 Euro und dafür
eine Bombe zünden,
eine Bombe zu zünden und
die potenziell
Menschenleben in Kauf zu nehmen,
tödlich sein kann. Ja. Aber Nico, wen haben wir jetzt eigentlich überhaupt gesehen und gehört? Wer war das?
Das war Dr. Nils Leimbrock. Der ist Oberstaatsanwalt in Osnabrück und er ist Leiter der eben von mir angesprochenen Schwerpunkt Staatsanwaltschaft. Also er ist Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen. Diese Stelle gibt es seit 5 Jahren. Nils Leinbrock ist Oberstaatsanwalt. Er ist auch der Einzige, der quasi in den Medien mit Bild und Namen zu Wort kommt, eben weil die anderen geschützt werden sollen. Die Stelle gibt es seit 5 Jahren, ist wie gesagt zuständig für Taten aus dem Clan-Milieu in Ostfriesland, im Oldenburger Land, in Osnabrück, einfach um das Ganze, weil es halt eben so ein großes Gebiet ist, zu straffen, um effektiver zu bekämpfen. Und genau deshalb ist eben diese Clan-Stelle da, die auch nur Dinge aus dem Clan-Milieu bearbeitet. Also die machen nicht noch nebenher ein bisschen Wirtschaftskriminalität, teilweise fällt Clan in Wirtschaftskriminalität rein, aber die machen jetzt nicht die üblichen Dinge, die sonst die Staatsanwaltschaften machen.
Lass uns nun auch mal so ein bisschen mehr über diesen Begriff Clan und auch weitere Fälle aus der Region sprechen. Dieser Begriff wird ja auch schnell benutzt, doch ihr, so Clan-Mitglieder, was kann man dazu sagen und auch was muss man unter Clans überhaupt verstehen?
Ich mach's mir einfach und ich lese jetzt einfach mal eine Definition vom Ministerium vor, vom Land Niedersachsen, die aber ehrlicherweise nicht einfach zu verstehen ist. Also da geht es gar nicht um Clan-Mitglieder, sondern was Clan-Kriminalität ist. Und da heißt es, also das war der Wortlaut, als vor 5 Jahren diese Zentralstellen eingeführt wurden. Und da heißt es, Clan-Kriminalität sind Straftaten von Personen, die durch ethnische Zugehörigkeit geprägten Gruppierungen oder Familienstrukturen angehören, die sich durch hohes kriminelles Potenzial und eine allgemein rechtsfeindliche Gesinnung auszeichnen. Also vereinfacht gesagt, es geht um Personen, die aufgrund ethnischer Merkmale zu einer Gruppierung gehören und diese oder zu einer Familie. Und diese Gruppierung, diese Familie muss sich eben durch immer wieder vorkommende Straftaten, ein hohes kriminelles Potenzial und eine Rechtsstaat ablehnende Haltung kristallisieren. Und wenn diese Personen Straftaten begehen, dann spricht man von Clan-Kriminalität. Was auch bedeutet, das wird auch teilweise, also das ist halt die offizielle Erklärung. In der Öffentlichkeit ist ja oft so, dass das unter Clan-Kriminalität verstanden wird, dass, meinetwegen, wenn es 3 Familienmitglieder begehen, ja, das war ja ein Clan. Das war dann nicht unbedingt Clan-Kriminalität. Also wir kommen gleich später noch auf die Kriterien, wann ein Clan-Fall wird. Aber es ist eben nicht einfach so, man ist Mitglied einer Großfamilie. Es kann auch sein, wenn das jetzt die ersten Straftaten gewesen wären und da ist eben nur der Bruder und der Neffe involviert in Wittmund, dann wäre das möglicherweise nicht in Osnabrück gelandet.
Trotzdem muss man vielleicht an dieser Stelle auch mal die Frage stellen, ist das nicht irgendwie auch diskriminierend? Du hast gesagt, ethnische Merkmale spielen da auch mit rein?
Sehe ich nicht so. Also diskriminierend, das wird auch oft vorgeworfen. Ich war kürzlich bei einem Prozess in Oldenburg, da hat sich der Verteidiger aufgeregt, ja, hier jetzt in der Presse steht überall Clan-Verfahren, hier sitzt nur einer der Familie. Also man mag über den Begriff Clan streiten können. Was ist ein Clan? Ja, man kann auch Großfamilien nennen. Oder innerhalb der Staatsanwaltschaft Osnabrück ist es tatsächlich auch so, dass die den Begriff Clan gar nicht verwenden, sondern diese Zentralstelle wird da unter Kollegen einfach nur Familienabteilung genannt. Und das ist, glaube ich, auch so das Richtige, weil wichtig sind die familiären Strukturen, die kriminellen Strukturen innerhalb der Familie, die da dahinter stecken. Und wegen der Diskriminierung, es ist ja auch nicht so, dass ausschließlich gegen Personen mit Migrationshintergrund ermittelt werden. Die meisten, die beiden, die hier, also der eine war ja kein Clan-Mitglied, aber der andere, das war ein Deutscher. Also er hat zwar einen arabischen Hintergrund, aber es ist ein Deutscher, das meiste sind deutsche Staatsbürger. Und es gibt auch eine Familie in Osnabrück zum Beispiel, die extrem tätig dort ist. Die werden zwar zur sogenannten Sinti und Roma zugeordnet, aber die sind seit Jahrhunderten, leben die in Deutschland und haben einen deutschen Namen, der Deutscher nicht sein kann. Also Diskriminierung finde ich schwierig.
Aber auch, ne, wir sprechen jetzt so ein bisschen über die Herkunft und Hintergründe von Clan-Mitgliedern. Deswegen haben wir auch diese Frage nochmal an Dr. Nils Leinbrock gestellt.
Ich will nicht lügen. Der Großteil der Personen, die wir hier kriminellen Clan-Strukturen zuordnen, stammen aus hier arabischstämmigen hier Großfamilien. Es wäre aber verfehlt zu sagen, dass wir ausschließlich gegen hier solche Familien hier ermitteln, weil vielen Täterinnen und Tätern, gegen die wir vorgehen, wäre es sogar vollkommen verfehlt, von einem Migrationshintergrund hier zu sprechen.
Das ist ja genau das, was du sagst
auch. Genau, und es ist ja, also der Vorwurf wird ja immer laut, ja, ihr werdet nur aktiv oder ihr ermittelt nur gegen uns, weil wir zu einem Clan gehören. Aber Fakt ist ja, und deshalb finde ich diese Diskriminierung völligen Humbug oder der Vorwurf der Diskriminierung völligen Humbug. Es ist ja nicht so, dass gegen diese Leute ermittelt wird, weil sie einen gewissen Namen tragen, eine gewisse Hautfarbe haben oder eine gewisse Haarfarbe haben. Nein, gegen die wird ermittelt, weil sie Straftaten begangen haben. Und wenn es nicht die Staatsanwaltschaft Osnabrück machen würde, würde es halt die Staatsanwaltschaft Aurich oder Oldenburg machen. Das tut überhaupt nichts zur Sache. Dass das in Osnabrück landet, ja, dann kriegt man halt diesen Marker oder dieses Siegel, das Stempel ist jetzt ein Clan-Verfahren. Ja. Aber das hat überhaupt keinen Einfluss auf irgendwie, das habe ich vor kurzem auch gehört, dass diese Clan-Stelle ein politisches Konstrukt aus Hannover sei und da müsse, also die Clan-Stelle oder die Staatsanwaltschaft müsste besonders harte Strafen fordern und besonders harte Urteile bekommen, um sich irgendwie zu rechtfertigen.
Also ach so, das, um Erfolge vorzuweisen.
Genau, um Erfolge vorzuweisen. Und das finde ich halt ist ein Argument, das immer wieder gebracht wird, aber es ist schwachsinnig, weil es würde so oder so ermittelt werden.
Trotzdem drängt sich jetzt als nächstes die Frage auf, du sagtest, in Osnabrück ist diese Schwerpunkt Staatsanwaltschaft zu dem Thema. Wann landet denn ein Fall bei den Kolleginnen und Kollegen in Osnabrück auf dem Tisch? Also wie wird das festgelegt?
Die packen die Würfel aus und dann, wenn es zwei Sechser sind, dann, nein, so natürlich nicht. Also die Staatsanwaltschaft, die hat damit gar nichts erstmal zu tun. Die sagt nicht, jo, das wollen wir, den kennen wir. Im Gegenteil, die wären froh, wenn sie ein paar Fälle weniger hätten, weil das halt immer Mammutverfahren sind, werden wir später auch noch sehen. Da sind so, man bekommt eine Akte und sieht dann erst, was daraus wird. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Zuständig sind die Polizisten vor Ort, aber die gehen auch nicht rein mit dem Verdacht oder dem Hinweis, ja, den kennen wir ja, den wollen wir jetzt nach Osnabrück bringen. Sondern, also erstmal finde ich es von Vorteil, dass das die Polizisten vor Ort machen, weil die kennen natürlich auch die Familien, die Strukturen, das Umfeld vor Ort, die wissen genau, was los ist.
Kennen doch ihr Pappenheimer.
Ja, ganz genau. Ja, so ist es aber halt auch. Und in Osnabrück landet dann erstmal nur eine Akte und da wird geschaut, ob es überhaupt plausibel ist, dass diese Akte dort landet. Und in dieser Akte, die ist dann relativ dick, da ist am Anfang auch nicht das Ermittlungsverfahren oder die Ermittlungen. Das heißt, da wird das erstmal nach hinten gelegt und vorne steht erstmal oder stehen erstmal Informationen zu den Personen, zu den Menschen und zu den Gründen, warum die Akte jetzt nach Osnabrück geschickt wird. Es geht dann so los, dass du hast eben den Beschuldigten und dann kommen Personen aus dem näheren familiären Umfeld. Also Bruder, Schwester, Mutter, Vater, Kind, sage ich jetzt mal. In meinem Fall wären das 5, 6 Personen. In den Fällen, die dann in Osnabrück landen, sind das teilweise 15, 20, 25 Personen. Das ist das eine, was da landet. Überprüft wird dann auch noch, welche Rolle spielen Ehre und Familie und Zusammenhalt in dieser Familie. Deshalb auch so wichtig, dass das die Polizei vor Ort macht. Das könnte die Staatsanwaltschaft in Osnabrück aus der Ferne gar nicht machen. Das ist ein zweiter Punkt. Die Bereitschaft zu Eskalation, das weiß man ja auch.
Wie gefährlich sind sie wirklich, ne? Solche Sachen.
Genau, eben diese Nichtigkeit hier auch gerade, das hatte ich ja vorhin, oder hatten wir vorhin angesprochen, dass da in Wittmund waren am Abend dann plötzlich 40, 50, 60 Leute von diesen zwei Parteien, die dann auch eskaliert sind und die Polizei musste Feuerwehrleute und weitere Polizisten nachfordern, um erstmal überhaupt die Lage vor Ort unter Kontrolle zu bringen. Die
Feuerwehr musste, glaube ich, so den Tatort absperren noch, also das hatte die Feuerwehr übernommen.
Genau, damit da ermittelt werden konnte. Und das wird eben alles überprüft und festgehalten und da gibt es eine ganze Menge von Kriterien, wir haben sie jetzt genannt und mindestens zwei davon müssen erfüllt sein und so leid es mir tut für die Clans oder für die Menschen, die da aus Osnabrück verfolgt werden, in 99% der Fälle ist es vollkommen unproblematisch, diese Hürden zu erfüllen. Ein Beispiel aus Friesland, das ist eine Familie, ist eine große Familie, der Kern ist in Friesland und diese Akte, die durfte ich einsehen, da waren eben auf diesem Deckblatt waren, ich glaube, 10 oder 12 Personen genannt. Und diese 12 Personen haben in den vergangenen Jahren 194 Straftaten begangen. Und ich finde, da kann man nichts mehr leugnen. Also, und da dann zu behaupten, ja, gegen uns wird ermittelt, weil wir so und so heißen oder die Hautfarbe haben, das ist halt völliger Humbug.
Jetzt vielleicht auch mal der Moment, wo wir tatsächlich über Zahlen, Daten, Fakten so ein bisschen sprechen. Denn wir haben uns auch mal geguckt, ja, wie viele solcher Straftaten gibt es denn hier? Die aktuellsten Zahlen sind aus dem Jahr 2023 von der Polizei und wir konzentrieren uns jetzt hier erstmal nur auf Niedersachsen. Tatsächlich ist es so, dass in Niedersachsen zum Jahr 2023 erstmals die Fallzahlen rückläufig waren. etwa 10% gesunken auf rund 3.600 Fallzahlen, entgegen allerdings dem bundesweiten Trend, wo die Fallzahlen eher steigen. Generell, wenn man alle Straftaten in Niedersachsen zusammenrechnet, dann nehmen Fälle mit Clan-Kriminalitätszugehörigkeit ungefähr 0,65% ein. Allerdings weist dann auch die Polizei darauf hin, dass bei diesen Fällen eigentlich beinahe generelle Verfügbarkeit von Waffen aller Art dabei ist. Also dass da von Stichwaffen über Schusswaffen eigentlich alles schon dabei zu finden war, gesehen wurde.
Das Problem an den Zahlen ist aber, also 0,65%, also die Grundlage dieser Statistiken ist immer die polizeiliche Kriminalstatistik. Und da sprechen wir nicht von Straftaten, sondern von polizeilichen Aktenzeichen. Wir kommen gleich noch auf einen Fall, da hat ein Trio, ich glaube, knapp 200 Straftaten begangen. Und diese 200 Straftaten könnten theoretisch unter einem Aktenzeichen zusammengefasst werden. Das heißt, 200 Straftaten gehen mit dem Wert 1 in die Statistik ein. Demgegenüber steht ein Ladendiebstahl auch mit dem Wert 1.
Das heißt, nur Kaugummi geklaut hat.
Ja. Genau, also das verzerrt sehr. Und deshalb, ja, glaube keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht
hast. Ja, muss man so ein bisschen natürlich auch in Relation sehen. Da hast du völlig recht. Wir haben auch noch mal eine Karte, wo drauf zu sehen ist, in welchen Regionen Clans in Niedersachsen aktiv sind. Ist jetzt gar nicht so relevant, dass man alle Namen nennen kann. Es ist nur so, von dunkelblau, da gibt es prinzipiell mehr Fälle zu, je heller es wird, desto weniger Fälle sind dort bekannt. Daraus, finde ich, lassen sich auch so die ein oder anderen Hochburgen einfach schon ablesen. Also
ja, also wenn ich jetzt mal, Lüneburg scheint nicht so, oder Gifhorn, aber bei uns so im Nordwesten.
Ja, schon farblich.
Also schon, und man muss sagen, Aurich, Wittmund, also das sind die Bereiche der Polizeiinspektion, die haben auch aufgeholt, also die dürften mittlerweile auch dunkelblau sein.
Ist ja auch von 2023, muss man dazu sagen. Ja. Aber sowas, Wilhelmshaven, Friesland ist eine Hochburg, auch Delmenhorst, Oldenburgland, Wesermarsch hat man immer wieder was.
Also die schlafen nicht, die Clans.
Nee, die schlafen nicht.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Aber jetzt lass uns doch mal konkret werden. Wir haben jetzt viel allgemein gesprochen und es ist auch schwierig, da haben wir auch schon ein bisschen gesagt, irgendwelche Namen zu nennen, aber trotzdem, so ein paar Namen sind ja auch bekannt, auch bundesweit bekannt. Welche sind denn hier auch aktiv und auch in welchen Bereichen sind die überhaupt tätig, diese Clans?
Also ja, es ist schwierig, über Namen zu nennen, über Namen zu sprechen. Also El Sein zum Beispiel, Remo, Miri, das sind so große Clans.
Ganz Deutschland bekannt, ja.
Ganz Deutschland bekannt, sogar europaweit teilweise aktiv. Die sind natürlich auch hier. Miri in Bremen, das liegt auf der Hand, dass die auch hier aktiv sind. Wichtig da zu nennen ist, dass der Großteil dieser Familien oder der Großteil der Menschen, die diese Namen tragen, nicht straffällig werden. Das Problem ist halt, dass die dann mit ihren nicht so tollen Familienmitgliedern über einen Kamm geschert werden. Ich muss zugeben, das fällt mir auch teilweise schwer. Also wir lesen ja auch hin und wieder Artikel von Restauranteröffnungen oder anderen Terminen, wo wir auch die Namen sehen. Und es ist, also natürlich verurteilen wir die nicht vorab, aber man hat natürlich immer den Reflex, ah, das ist ja einer aus der Familie und diese Familie ist halt negativ. Das finde ich ein bisschen schwierig, das sollten wir nicht machen. Was auch ein Mythos ist, ist, dass die Clans in Großstädten nur aktiv sind. Deshalb haben wir auch dieses Thema gewählt. Es ist nicht so, also wenn wir Oldenburg jetzt als Großstadt sehen würden, dass die nur in Oldenburg aktiv sind oder nur in Berlin, Hamburg, Frankfurt.
Ja, nein. Wir sehen Friesland, Wilhelmshaven, ja, Oldenburgland.
Vor allem sogar auf dem Land aktiv, weil eben die kriminellen Clans nicht nur die El Seins, Remos und Miris sind, sondern weil es ganz viele Familien gibt. Und ich wage es mal zu behaupten, dass ein Großteil der Menschen, die hier heute sitzen, oder zumindest
ihre... Was würdest du jetzt sagen?
dass sie freiwillig hier sitzen.
Ach so, ich wollte wissen.
Alles klar. Dass sie oder zumindest ihre Familienangehörigen, der Freundeskreis, der Familienkreis, schon mal Kontakt mit irgendwelchen kriminellen Clanstrukturen hatte oder zumindest davon gehört hatte, weil es einfach die Bereiche gibt, in denen die Clans aktiv sind, das ist nicht Mord und Totschlag. Ja, das mag mal vorkommen, aber das, oder das, der Raub aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Mhm. Ja, das sind halt die Spitze, Fälle, die so publik werden, aber das ist nicht der Alltag. Der Alltag, das sind Fälle, also erstmal muss man sagen, das Ziel der Clans ist, sie wollen sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Das steht über allem. Das ist natürlich möglich mit Rauschgiftdelikten, mit illegalem Glücksspiel, was jetzt wahrscheinlich die meisten hier nicht betreiben, hoffe ich mal.
Sehr gut, Nico.
Aber sie sind auch als falsche Handwerker aktiv. Also wir bekommen fast täglich Meldungen von irgendwelchen ominösen Gestalten, die anbieten, Dachrinnen zu reinigen oder Schlüsseldienste. Natürlich ist es so, dass nicht jeder Schlüsseldienst gleich in die Clan-Ecke geschoben werden soll. Aber die haben super günstige Angebote, locken damit. Man denkt sich als Kunde, ja klar, mache ich. Und dann stehen die vor der Tür und sagen, also jetzt nicht beim Schlüsseldienst, sondern zum Beispiel bei der Dachrinnenreinigung, dann fangen die an, machen die Hälfte und sagen, oh, wir haben gemerkt, es wird doch ein bisschen aufwendiger. Es kostet jetzt nicht 50 Euro, sondern 2000. Also, und das ist nicht erdacht von mir. Das sind wirklich solche Sprünge. Und dann stehst du halt da. Willst du die Arbeit als zur Hälfte verrichtet lassen oder zahlst du das? Und gerade bei älteren Personen, die üben halt extrem Druck aus an der Haustür, gerade da wirkt das.
Und damit machen die dann richtig viel Geld, ne? Also es ist ja nun mal was, womit sie...
Also ich erinnere mich noch, ein Schlüsseldienst in Leer war das, glaube ich, da gab es eine Tonbandaufnahme, da hat der Kriminelle hat gesagt, das Schaf habe ich richtig gemolken. Also das zeigt auch schon, was wie die ihre ist. Opfer sehen. Mhm. Genau, es gibt noch ein Beispiel aus Osnabrück, da gibt es eine Familie, die hat mehrere Transporter. Und die Werbeschilder, die an den Transportern angebracht sind, die wechseln täglich. Die sind mal Schlüsseldienst, mal Klempner, mal
Dachdecker, Maler.
Also die wollen halt einfach viel und schnell Geld verdienen.
Du hast jetzt schon das Stichwort Osnabrück gegeben. Wir haben auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben auch im Vorfeld uns überlegt, wir wollen auch noch mal ein paar konkrete Beispiele geben darüber hinaus, was es noch für Fälle gibt tatsächlich. Und wir haben sie im Vorfeld so ein bisschen genannt, die Punktesammler aus Osnabrück. Nico, über die müssen wir jetzt auch mal reden.
Genau, da handelt es sich aber nicht um irgendwie Familien, die ganz viele Payback-Punkte sammeln.
Das überrascht mich jetzt.
Oder in anderen Supermärkten aktiv sind, sondern anderweitig Punkte sammeln. Das sind drei Personen, Vater, Mutter und Sohn. Die leben in Osnabrück zwar, aber die sind deutschlandweit aktiv, auch hier im Nordwesten. Um die Masche mal zu erklären, wir versetzen uns einfach mal in die Rollen. Ich bin der böse Clan. Und du bist ein
Wie
Auto.
Wie immer unschuldig.
Unschuldig, ja, nicht ganz unschuldig,
Wie
aber
bitte?
Du, ich weiß ja, du fährst gerne schnelle Autos.
Absolut, Sportwagen sind mein Ding.
Drückst gern aufs Tempo.
Auch das, 200 und mehr.
Dummerweise wirst du aber hin und wieder auch geblitzt.
Wie bitte?
Und zwar nicht nur mit 10, 20 oder 30 km/h zu schnell, sondern auch mal deutlich mehr. Du bekommst also das Schreiben von der Bußgeldbehörde, 2 Punkte, 500, 600 Euro meinetwegen.
Ah, tut schon
und
weh.
Und ein 3-monatiges Fahrverbot.
Und das ist besonders schmerzhaft.
Aber da komme ich ja ins Spiel.
Ah, Nico,
weil
mein Freund.
Ich biete dir über die ich biete in den sozialen Medien an, dir die Punkte oder dieses Vergehen abzukaufen.
Okay, wie funktioniert das?
Das funktioniert so,
dass...
Bitte?
Ich frage für einen Freund.
Ja, frag für einen Dein Freund, der wird ja dann ein Schreiben bekommen haben und da gibt's die Möglichkeit, also sich Gehör zu verschaffen, also sich zur Sache zu äußern. Ich biete dir an, das für dich zu übernehmen. Ich bin dann nicht Nikolas Reimer, sondern ich bin Nikolas Reiser oder Stefan Reiser. Gebe meine Adresse an, alles richtig und sag, das war nicht Julian Reusch, der Halter, der gefahren ist, sondern ich bin gefahren. Bitte mir das alles zuschicken. Die Behörde sagt, ja, okay, gut, er gibt's zu, dem schicke ich das zu. Die klingeln an meiner Adresse, sehen da aber nur Reimer und können die Post nicht zustellen. So, das probieren die ein, zwei Mal. Und in der Zwischenzeit, bis sie das rausbekommen haben, wir wissen, die Behörden sind nicht die schnellsten, ist die ganze Sache verjährt. Das heißt, du hast keine Strafe zu befürchten, musst nicht die 500 Euro zahlen, zahlst mir aber 250 Euro. Und richtig lukrativ wird das, wenn ich das deutschlandweit anbiete. Weil wenn ich das jetzt hier 5-mal in Oldenburg mache, dann wird die Behörde irgendwann wissen, ja, dieser Stefan Reiser, den kennen wir schon, da ist nichts zu holen. Nein, ich biete das in München, Mannheim, Berlin, deutschlandweit an.
Völlig egal, überall.
Genau, wir reden hier von 84 Fällen, die haben Zehntausende Euros damit erwirtschaftet, wurden deshalb angeklagt jetzt auch, aber nicht nur deshalb, weil das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Ich habe darüber
Sie haben noch mehr mich auf dem Kerbholz.
Ausführlich mit Herrn Leinbrock unterhalten. Er hat gesagt, die sind einmal quer durchs Strafenregister durch. Also dieser Sohn, der ist jetzt 23, angeklagt wurden die vor der Jugendkammer. Das heißt, das zieht sich auch schon eine Weile, diese Straftaten. Der hat angefangen mit dem Verkauf von illegalen oder von gefälschten Kopfhörern. Was auch nicht schön ist, aber ist jetzt nicht schlimm erstmal. Nicht so schlimm wie diese Punkte.
Ich wollte gerade sagen, schlimm ist schon, aber es gibt schlimmere Sachen.
Ja, genau. Die drei wohnen natürlich nicht zusammen. Beziehen Sozialhilfe und bekommen auch ihre Wohnungen gezahlt vom Staat. Sie merken aber, es ist ja vielleicht gar nicht so doof, zusammen zu wohnen. Das heißt, sie ziehen unter ein Dach und vermieten 2 Wohnungen an irgendwelche Personen, ohne das natürlich zu melden. Das heißt, da ist auch schon wieder Geld rein. Versicherungsbetrug ist ein ganz großes Thema. Der Sohn hat nach einem Unfall vorgegeben, dass er schwer verletzt ist. Das war mit der Pflegekasse alles. Er hat tatsächlich eine Pflegestufe bekommen. Und die haben mittlerweile die Wohnung gekündigt. Er war ja schwer verletzt. Man muss zusammen wohnen, er kann nicht allein sich um sich kümmern. Aber das Bad muss natürlich auch barrierefrei sein. Das heißt, auf Kosten der Pflegekasse wurde auch das Bad renoviert. Was ich ganz perfide finde, ist, wir wissen, bei Clans spielen schnelle Autos eine große Rolle. Die kaufen Unfallautos. Die haben einen Neuwert von 80, 90, 100.000 Euro. Kaufen die aber für 3, 4, 5.000 Euro. Lassen die aber natürlich nicht reparieren, weil, und da kommen wir wieder nach Ostfriesland, das war ein Fall in Aurich, sie fahren mit diesen demolierten Autos bewusst gegen Leitplanken, geben das als Unfall aus und sagen, es war ein Wildunfall.
Aber bei Wildunfall muss man ja sagen, das kann man doch bestimmt irgendwie rausfinden, ob das wirklich ein Reh war oder was auch immer, was da gekreuzt ist.
Ja, also im Idealfall sind irgendwie Haare oder Fell auf der Motorhaube und tatsächlich war das da auch so. Die haben Kunsthaar auf die Motorhaube geklebt davor. Und glücklicherweise hat das ein Polizist rausgefunden, der weiß nicht wie, aber der...
Sehr aufmerksam, sehr, sehr aufmerksam, ja.
Und die Ermittler sprachen in diesem Zusammenhang vom sogenannten Toupet-Reh, also...
Ja, auch schöner Begriff.
Das
ja.
Reh gab es natürlich nicht. Ja. Leinbrock hat gesagt, es gibt auch keine Bilder vom Toupet-Reh, weil das ist ja relativ eitel, lässt sich nicht fotografieren.
Sehr scheu, sehr, sehr scheu auch. Aber muss ja auch sagen, ne, auch diese Autos, die waren ja nicht mal auf irgendwen registriert aus der Familie.
Nee, genau, also... Der Mann oder der Vater hat dann, der wurde auch nochmal angesprochen, hat gesagt, ja, seine Autos werden jetzt beschlagnahmt und er müsste sich noch überlegen, wem sein Auto gehört. Also dieser Satz an sich ist schon merkwürdig, ja, sehr merkwürdig, aber was dahinter steckt ist, ganz oft sind die Autos, die fahren, die hochwertigen, also da wurden jetzt Autos beschlagnahmt vor kurzem, sind gar nicht auf die zugelassen. Und die Fahrzeughalter wissen gar nicht, dass sie irgendwelche Autos angeblich fahren. In diesem Fall war es so, dass dieses Unfallauto auf eine Frau, ich glaube in Melle war das, zugelassen war. Ja, die Polizei hat da angerufen und war vor Ort, hat gesagt, ja, wir haben hier gesehen, das Auto ist auf sie zugelassen.
Und die wusste von nichts.
Ich weiß von nichts. Hm. Ja, wurde dann ermittelt und der Zusammenhang war, dass diese Frau war die Freundin vom Freund dieses jungen 23-Jährigen, der da jetzt
das gemacht
verhaftet
hat,
wurde, ja. Und die Ermittler vermuten, dass die irgendwie unter einer Decke steckten und den Personalausweis von der Freundin ohne ihre Wissen genommen haben, eine Vollmacht gefälscht haben und dadurch dann das Auto da irgendwie mit drin,
ja. Das ist jetzt ein krasser Fall aus Osnabrück, doch ich hatte es eingangs ja auch gesagt, auch in Oldenburg gibt es solche Fälle, die der Clan-Kriminalität zugeordnet werden. Ein Beispiel ist aus dem Mai 2023. Drei Männer greifen am Omnibusbahnhof zwei Opfer hinterrücks an, sehr hinterlistig, schlagen die Opfer bewusstlos. Als sie am Boden liegen, wird noch eingeschlagen, eingetreten. Schwere Kopfverletzungen, beide müssen ins Krankenhaus. Dann stellt sich irgendwann heraus, der Hintergrund, auch hier wieder das Stichwort Racheakt, von einem der Täter wurde wohl der Vater bedroht und man wollte sich rächen. Das Problem ist, war eine Verwechslung. Sie haben sich die falschen Personen ausgesucht, die falschen Menschen verprügelt. Ein Opfer war so traumatisiert, dass er sogar einen Suizidversuch unternahm. Jetzt könnte man natürlich vermuten, naja, zumindest wird ja wohl die Polizei ermitteln, die zur Rechenschaft ziehen. Aber was passiert? Die Polizei vermutet eher, dass die Familien die Opfer so sehr unter Druck gesetzt haben, dass sie die Aussage zurückgenommen haben. Somit keine Ermittlung, kein Kläger, keine Anzeige. Auch das ist irgendwie so das Ding. Es gibt viele Fälle, viele Personen. Du hast ja nun mal auch schon viele Familien jetzt beschrieben.
Druck spielt halt eine ganz große Rolle. Genau. Also auch der Freund, den ich gerade genannt hatte, ich glaube, der hat davon bestimmt gewusst, dass das nicht alles richtig lief, aber genau. Wurde unter Druck gesetzt.
Genau, und genau das ist auch ein großes Problem für die Ermittler. Hören wir nochmal rein.
Wir haben im Bereich der Bekämpfung krimineller Clanstrukturen kaum Strafanzeigen, oftmals aus Angst. Wir haben massive hier Beeinflussung von hier Zeugen, die wir feststellen. Und im Gegensatz zu hier anderen hier kriminellen Strukturen haben wir in hier kriminellen Clanstrukturen kaum Insider, die hier auspacken.
Genau das, was wir beschrieben haben. Ne? Also das ist das Problem, dass da offenbar auch mit Druck gearbeitet wird, dass nun mal Aussagen zurückgenommen werden, Menschen sich auf einmal nicht mehr erinnern können.
Wir haben ja auch mit zwei Aussteigern, einer war familiär, der andere nicht, gesprochen. Die sagen halt, es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, da loszukommen, wenn man einmal in dieser kriminellen Struktur ist. Also es gibt halt auch immer diesen Teil der Familie, der völlig legal lebt, der möglicherweise auch gar nichts weiß von den Straftaten, was ich mir nicht vorstellen kann. Also wenn der Sohn, ich erinnere mich da an einen Fall aus Wildeshausen, wenn der Sohn mit dicken Autos vorfährt und den ganzen Tag da einem rumsitzt, ich weiß nicht, ob die denken, dass der Mercedes vom Himmel gefallen ist oder so, auf jeden Fall sehr, sehr naiv. Schwierig wird es aber auch, wenn man nicht zur Familie gehört. Ich habe da mit einem mich unterhalten, der war involviert in Drogengeschäfte, hatte damit eigentlich, also mit der Familie gar nichts zu tun. Aber der Drogenboss hat halt dann gesagt, ja, du kannst aussteigen, aber du musst mir halt Ersatz beschaffen dafür. Das Geschäft muss weiterlaufen.
Und so ist es halt super schwer, da auch irgendwie dann aus den Fängen rauszukommen. Nico, wir müssen aber nochmal über ein großes Thema in Ostfriesland sprechen. Stichwort illegales Glücksspiel.
Wollen wir erstmal fragen, ob die Gäste das überhaupt noch hören wollen?
Wollt ihr das noch hören? Okay, habt ihr noch Zeit mitgebracht? Gut.
Ich habe ja gerade die Razzia schon angesprochen. Da waren wir in Emden vor Ort, war aber nicht nur in Emden. Das war auch im Landkreis Aurich, in Leer, in Friesland, in Wittmund. Also das war zeitgleich eine Aktion von mehr als 400 Beamten. Und da ging es um sogenannte Fun Games.
Was sind Fun Games?
Fun Games sind, also ganz vereinfacht gesagt, Glücksspielautomaten, die, wenn man sie in der Spielothek betreibt, hoffentlich größtenteils legal sind. Es gibt aber auch illegale Glücksspielautomaten, die häufig auch in zwielichtigen Geschäften oder Objekten zu finden sind. Wir sprechen da von Shisha-Bars, also in Hinterräumen von Shisha-Bars, von Barbershops, von Cafés, was auch ganz wichtig ist. Nicht jeder Shisha-Bar ist irgendwie dafür berüchtigt, aber
oder macht illegale Sachen. Ja.
Diese Automaten stehen halt in solchen Geschäften. Diese illegalen Glücksspielautomaten richten einen ganz großen Schaden an. Also der Staat oder beziehungsweise Experten gehen davon aus, dass dem Staat dadurch Steuereinnahmen von rund 3 Milliarden Euro jährlich entgehen. Wie gesagt, es gab diese Razzia. Ganz interessant auch, wie sich die Ermittlungsgruppen da immer nennen. Also bei diesen Punktesammlern, da hieß die Ermittlungsgruppe EG Flens.
EG Flens, ja.
Liegt natürlich auf der Flensburg, Hand. Jetzt ja. bei den Glücksspielautomaten hieß die Ermittlungsgruppe EG Game Changer. Also die wollten mit dieser Razzia wirklich was bewirken. Aber um erstmal zu erklären, wie das alles ausschaut. Also das sind ganz normale Glücksspielautomaten, wie sie auch in Spielotheken stehen. Und die sind teilweise im Internet für 100, 200, 300 Euro zu erwerben. Auf diese Glücksspielautomaten kommt dann ein Kleber, da steht keine Auszahlung, nur zum Spaß oder wie auch immer. Was natürlich nicht stimmt, es kommt zu einer Auszahlung. Also die Leute, die da dran spielen, die können schon mit Gewinn rechnen. Die bekommen natürlich nicht so viel Gewinn, wie sie erhoffen.
Was ist daran jetzt illegal? Also ja klar, ist nicht super legal, aber ist jetzt ja nicht so das große Ding?
Ja, es wird natürlich alles nicht erfasst. Also wird viel mit Bargeld gemacht. Die Gewinne werden mit Bargeld ausgezahlt. Es gibt überhaupt keine Erlaubnis für den Betrieb dieser Glücksspielautomaten. Das heißt, aus technischer Sicht haben die Betreiber oder die Leute, die diese Glücksspielautomaten aufstellen, haben nicht die Erlaubnis, die Lizenz, die Software dahinter zu verwenden. Und was auch ganz wichtig ist, es gibt keine Schutzmechanismen bei diesen Glücksspielautomaten. Die sind nötig, um eine staatliche Erlaubnis zu bekommen. Diese Schutzmechanismen zielen vor allem auf die Spieler ab.
Die spielsüchtig sind.
Mhm. Die gängigen Glücksspielautomaten, die legal sind, da sind Spielpausen vorgeschrieben, da sind maximale Höchsteinsätze vorgeschrieben, die dürfen einen maximalen Gewinn bzw. dann Verlust für den Spieler nur erwirtschaften. Und das ist da alles nicht der Fall, was ja auch Sinn macht, weil die Clans wollen sehr schnell sehr viel Geld. Hatten wir ja heute Abend schon ein paar
Und
Mal.
Und auch natürlich durch wenig Personen kriegen sie sehr viel Geld, weil du brauchst nur ein
genau,
paar
Genau, es ist nur ein erlesener Kreis. Also es ist nicht so, dass man da hingeht, weil in den meisten Fällen weiß man es nicht. Also die wählen sich auch die Leute aus und oft kommst du da in Druck. So, du hast dann Schulden, du kannst da wirklich innerhalb von Sekunden vierstellige Beträge verspielen, kannst das dann vielleicht nicht direkt bezahlen, wirst unter Druck gesetzt, musst weiterspielen, so dreht sich der Teufelskreis. Und bei dieser Razzia im November 2024 war das, wurden 30 dieser Spielautomaten sichergestellt. Aber nicht nur solche Spielautomaten, sondern auch Wettterminals, ein Pokertisch, jede Menge Bargeld.
Auch davon haben wir Bilder übrigens. Ich hoffe, die werden noch eingeblendet, dass ihr das auch nochmal seht, genau.
Ja, oben sieht man das Bargeld, das war auf dem Pokertisch links, das war am Delft, hier unten am Delft in Emden. Diese beiden Bilder waren auch am Delft. Und wer jetzt denkt, hier links oben oder auch da oben.
Ist ja auch schon ein schönes Interieur.
Dass das so ein bisschen wie ein Casino ist. Ja, genau so war es. Nur das versteckte Casino, weil das Bild rechts unten und das Bild links oben ist an dem einen und denselben Ort aufgenommen worden. Das war so aufgebaut, vorne dieses Café oder mal ein Shisha-Bar oder wie auch immer. Hier war es ein Café. Ja. Was,
also mal Tee, Energy-Drinks, was man da so kriegt halt.
Genau, ne?
Man,
ja. Da saßen auch bei dem Zugriff saßen die Personen, die haben da gerade, ich glaube, eine Dönerplatte war das tatsächlich und schwarzen Tee getrunken. Und die waren völlig verdutzt, weil sie offenbar damit nicht gerechnet haben. Wurden dann vernommen, durchsucht. Man konnte auch Erdnussflips kaufen, wenn man möchte. Und man erkennt das jetzt nicht, aber da hinten, wo es so grün schimmert an dem Bild, da war eine Wand. Und an dieser Wand hing ein Akustikpanel. Und hinter diesem Akustikpanel war nicht Wand, sondern da war eine Eisentür. Und diese Eisentür war der Durchgang zum Casino.
Mit dem schicken Bild von Marilyn Monroe, glaube ich.
Marilyn Monroe, genau. Und das ist auch so irgendwie so suspekt. Also, wenn man das von außen sieht, da war eine Glasfront. Hier konnte man reinschauen in das Café und weiter, wo dann dieses Casino verdeckt sein sollte, hingen an der Glasfront schwarze Plastikmülltüten. Also so völlig lieblos. Man betreibt da illegale Geschäfte und gibt sich aber nicht große Mühe nach außen hin, das zu verschleiern. In dem Casino selbst sah das dann anders aus. Du hast schon gesagt, Marilyn Monroe, also da war sehr, sehr viel Liebe zum Detail.
Sieht auch hochwertig aus, muss ich sagen. Die Stühle, der Tisch.
Die Stühle, es roch auch so richtig, also man hat... Also es roch nach Alkohol, es roch nach Shisha, es roch nach Rauch. Und in diesem Casino war auch eine Bar, eine kleine. Für die Gäste, die sollen sich natürlich auch wohlfühlen. Und der Kühlschrank dieser Bar war vor einem Eisentor oder vor einer Eisentür aufgestellt, die zu einem Hinterhof führte. Das heißt, von außen konntest du die Eisentür zwar sehen, aber wenn du sie aufgemacht hast, gibt es auch Bilder davon, wie die da mit hartem Gerät reingegangen sind.
Mit so einer Ramme
sind die durch. Und da lagen dann Flaschen auf dem Boden zerbrochen, weil eben dieser Kühlschrank umgekippt ist. Aber wenn du halt normal rangehst oder dagegen drückst, kommst du nicht rein. Der eigentliche Eingang war 2 Meter weiter, auch eine Eisentür mit einem Spion. Das heißt, du konntest von innen genau sehen, wer klopft, ist da auch derjenige, der wirklich rein soll. Und so ist das alles aufgebaut. Und eben nicht nur an einem Ort, sondern das gibt's ganz häufig auch in Oldenburg.
Und auch in der Region. Wer heute auf NWZ Online geguckt hat, da war schon wieder ein Artikel zur Verbindung Clan-Kriminalität. Wie ist das denn dann auch aus journalistischer Sicht? Ist das gefährlich, darüber zu berichten?
Also wir informieren uns auch immer mal wieder bei den Staatsanwälten, wenn wir ermitteln oder wenn wir recherchieren. Die geben uns dann schon eine Richtung, ob wir da eher die Finger von lassen sollten oder nicht. Teilweise schon so, dass mit den Menschen nicht zu spaßen ist. Eine Razzia, wo wir vor Ort waren, wo uns geraten wurde, besser den Anorak ganz tief ins Gesicht oder die Mütze ganz tief ins Gesicht zu sehen, zu ziehen. Also bedroht an sich werden wir nicht. Wir treffen natürlich auch Sicherheitsvorkehrungen, die wir hier natürlich nicht nennen können, aber so bedroht mit dem Tod oder mit Mord oder ähnlichem werden wir nicht, aber wir bekommen auch schon Zuschriften, also bei diesem Fall aus Wildeshausen, schon erwähnt, da waren wir vor Gericht und irgendwie der Artikel geht online und 10 Minuten später bekomme ich die Nachricht vom E-Mail-Account, der auf den Namen lautet, der eigentlich gerade in U-Haft sitzt. Also das heißt, die haben auch irgendwie Kontakte nach draußen. Ganz geheuer ist das nicht immer, aber ich sitze noch hier und ich hoffe, ich sitze auch noch ein paar Jahre.
Nico, pass bitte auf dich auf, aber erstmal für den Moment vielen Dank, dass du uns den Fall oder die Fälle heute mitgebracht hast. Nico, vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Und jetzt zur Abmoderation melde ich mich nochmal aus dem Studio. Ich möchte nämlich an dieser Stelle noch einmal Danke loswerden. Vor allem an das Publikum im Schiermanns. Ihr habt für mich diese erste große Live-Aufnahme von Tatort Nordwesten wirklich unvergessen gemacht. Ihr wart ein tolles Publikum. Vielen lieben Dank dafür. Aber auch ein großes Dankeschön an den Lokalsender Oldenburg 1 für die technische Unterstützung. Und natürlich auch beim Schiermann selbst für eine grandiose Location. Erste Bilder von dem Abend findet ihr bereits auf dem Instagram-Kanal von Tatort Nordwesten. Dort werden nun auch nach und nach weitere Videos, Fotos von den Tatorten und so weiter veröffentlicht. Und schon sehr bald werden wir hoffentlich weitere Termine für neue Live-Aufnahmen bekannt geben können. Daher folgt uns gern bei Instagram und auch auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Dann werdet ihr dazu alles mitbekommen. Und bevor ich mich jetzt wirklich von euch verabschiede, möchte ich euch noch auf einen weiteren Podcast der NWZ aufmerksam machen. Hört gern mal rein in den Podcast Nordwestkurve mit NWZ-Redakteur Lars Blanke und Henning Menke. Die beiden begleiten den VfB Oldenburg auf den Weg zum Wiederaufstieg in die dritte Liga. Auch wenn es vielleicht in diesem Jahr noch nichts wird, jeden Dienstag erwarten euch spannende Gespräche mit Gästen des VfB oder interessante Spielanalysen. Nordwestkurve hört ihr auf NWZ Online oder eurer bevorzugten Streaming-Plattform. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen mit einem neuen Kriminalfall aus der Region wieder. Tschüss!